der vierte Tag und die dritte Hemmung. So lautet die Überschrift für heute. Thema Beharren, Trägheit, Lethargie, Mattigkeit. Auch da zur Einstimmung ein paar Beispiele. Müdigkeit nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag. Körperliche Erschöpfung, ermattet sein nach einer Hochgebirgswanderung. Schläfrigkeit bei 35 Grad im Schatten. Schwäche infolge einer Krankheit. Katerstimmung nach einer zu langen Feier. Benommenheit, Konzentrationsschwäche nach einer Prüfungswoche. Das sind 6 Beispiele, aber 6 Beispiele dafür, was eine Hemmung nicht ist. Dass wir uns da nicht missverstehen, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass man energielos ist oder schlaff ist, wenn man eine körperliche oder geistige Anstrengung hinter sich hat. Das ist Müdigkeit, da ist man kaputt. Aber das ist nicht die Frage einer Hemmung. Die Hemmung, über die wir reden, ist eine innere Gemütsverfassung, eine innere Haltung, eine seelisch-geistige Haltung dem Leben gegenüber. Nicht, wenn man körperlich da niederlegt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Worum es geht, ist im Pali mit dem Wort Tina Mida bezeichnet. Und wir finden das in den deutschen Übersetzungen als matte, müde meistens. Das hat Neumann übersetzt und Helmut Hecker übersetzt so. PD sagt, beharren im Gewohnte. Ihr merkt es schon, eine andere Dimension. Kai Zumwinkel sagt Trägheit und Mattheit. Jnana Pronika spricht von Starrheit und Mattigkeit. Georg Grimm meint geistige Schlaffheit und Energielosigkeit. Und Fritz sagt sich treiben lassen oder in einer Langfassung träges sich treiben lassen in der Weltgewöhnung. Ja, also da, wenn ihr diese Worte alle zusammen in eurem Kopf habt, nebeneinander, da kriegt ihr ein Gespür dafür, in welche Richtung das geht, worüber wir uns heute unterhalten. Tina Mida sagte, Pali ist ein Doppelbegriff. Es handelt sich wiederum im Grunde nicht um eine Hemmung, sondern um zwei, die ganz eng miteinander verflochten sind, wie Zwillingsbrüder, aber doch ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und zwar wiegt in dem einen mehr so ein negativer, abwehrender Aspekt vor. Man wehrt sich gegen etwas Neues. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Ja, nichts, was man nicht kennt. Und der andere Aspekt, den man mehr als den Gier-Aspekt betrachten kann, man lässt sich ein auf das, was schön ist, was man so kennt, was man gewohnt ist, womit man vertraut ist. Das sind die beiden Varianten, wie Trägheit und Lethargie uns erscheinen. Auch da wieder ein paar Beispiele, um das ein bisschen mehr griffig zu machen, wie sich das im Alltag auswirkt. Etwas, was man oft genug hört, ist, ach, so wichtig wird das nicht sein, ich erledige das morgen. Da ist noch Zeit und so. Oder für mein Alter ist das nichts mehr, ich kann nicht mehr umdenken. Ne? Früher hätte ich das noch gekonnt, aber jetzt geht das alles nicht mehr. Das ist was für Junge. Was man auch immer gern hört, ach, wenn ich mal in Rente bin, ja, dann ist immer noch Zeit, um buddhistische Bücher zu lesen, dann habe ich Zeit, um Retreats zu machen, dann hole ich das alles nach, was ich jetzt im Moment nicht kann. Oder auch eine tückische Variante ist, ach, ich bin zufrieden, ja, mehr brauche ich nicht. Obwohl im Grunde man wirklich sehr viel mehr bräuchte. Also das ist eine Erscheinungsform von Tina Mida, von Tina von Mattheit, die den verneinenden Aspekt mehr im Vordergrund sieht. Ja? Also es ist eine Haltung der Unbeweglichkeit, der Starrheit, des Phlegma. Man sträubt sich gegen jede Veränderung. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Es kann auch alles so bleiben, wie es ist. Da steckt so eine Anspruchslosigkeit dahinter, die aber nur eine scheinbare, eine unheilsame Anspruchslosigkeit ist, weil man gerade an dem Punkt sehr viel mehr von sich und vom Leben fördern müsste. Also eine Bedürfnislosigkeit oder eine Zufriedenheit, die eine falsche Art von dieser Tugend ist, weil sie nicht echt ist, sondern weil sie uns von dem Wahren verhindert. Und manchmal redet man sich auch ein, dass man ja anders wollte, dass man ja mehr möchte, dass man aber nicht kann. Wenn ich gesünder wäre, wenn ich nicht immer so müde wäre, wenn ich nicht immer so viele Aufgaben hätte, dann würde ich ja. Aber ihr seht, die äußeren Umstände verhindern leider, dass aus mir was Vernünftiges wird. Das ist in etwa die Haltung, die im Grunde sagt, ich habe keine Lust, also wenn man ehrlich ist, steckt dahinter, ich habe keine Lust, das zu machen, was eigentlich anstünde. Wenn Pflichten da sind, mogle ich mich eher raus, finde alle möglichen Ausreden und Ausflüchte, um ja nicht das zu tun, was auf der Tagesordnung steht. Und das ist natürlich kein Phänomen, das im 21. Jahrhundert auftaucht, sondern das der Buddha natürlich damals schon vorfand und deshalb in den folgenden Worten beschreibt. Kommt uns vielleicht bekannt vor. Es ist zu kalt, sagt man, und unterlässt die Arbeit. Es ist zu heiß, sagt man, und unterlässt die Arbeit. Es ist zu spät, es ist zu früh, sagt man, und unterlässt die Arbeit. Ich bin zu hungrig, ich bin zu durstig, sagt man, und unterlässt die Arbeit. Indem man so allerhand Vorwände gegen seine Pflichten macht, kann man noch nicht Erworbenes nicht gewinnen, und was man erworben hat, wird aufgebraucht. Das ist, Bürgersohn, sechserlei Elend, das sich gehen lassen mit sich bringt. Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, sprach er fernerhin also, Meister, es ist zu kühl, es ist zu schwül, es ist zu spät, so schwatzt man gern, und weil der Mensch nun müßig steht, entfliehen die Stunden flugs hinweg. Das ist in den Worten sozusagen des Originals. Das Mindeste, was die Folge davon ist, ist Stagnation. Man kommt nicht voran. Man bleibt auf dem Standpunkt, den man sich bisher erarbeitet hat, da wo einem das Leben hingeführt hat, und damit geht es nicht weiter. Es ist ein Stopp, eine eigene Begrenzung, eine Blockade, die man sich selbst eingebracht hat. Man findet sich mit der Situation ab. Das Menschliche ist halt okay und man hat weder den Wunsch noch die Motivation oder die Einsicht, dass es ja durchaus möglich wäre und wünschenswert wäre, über das Menschliche hinauszukommen, einen übermenschlichen inneren und äußeren Status zu erreichen. Ich sagte, das ist das Mindeste, was zu erwarten ist. Es geht nicht nach oben, aber Fakt ist, dass es in aller Regel dann eben nach unten geht. Dass eine schleichende Abwärtsentwicklung mit uns passiert, wenn wir uns selbst nicht auf den Fersen sind. Denn es gibt im Leben nicht ein Bleiben auf einem Level, den man mal erreicht hat. Es gibt immer nur rauf oder runter, weil eine Unveränderlichkeit, eine Stagnation in einem Prozess des Lebens natürlich nicht stattfinden kann. Und deshalb warnt der Buddha, oder deshalb sagt der Buddha, dass gerade diese Hemmung eine ist, die uns ganz allmählich, ohne dass man das merkt, immer mehr auf eine Bahn bringt, die nach unten führt. Und ganz drastisch ausgedrückt, es ist eher unwahrscheinlich, mit dieser Haltung wieder als Mensch geboren zu werden, geschweige denn als ein übermenschliches Wesen geboren zu werden, sondern ist es eher wahrscheinlich fast sozusagen programmiert, dass man als untermenschliches Wesen wiedergeboren wird. Das heißt, in die Peta-Welt absinkt, wo eine Lebenssituation dann noch der verstärkten Bedürfnishaftigkeit der Mangelsituation auch vorhanden ist. Gleich wie ihr Mönche es auf dieser indischen Erde nur wenige liebliche Gärten, Haine, Felder und Teiche gibt, aber bei weitem mehr Abhänge und Schluchten, schwer passierbare Flüsse, stoppeliges und dorniges Gelände und unwegsames Gebirge, ebenso nun gibt es nur wenige Wesen, die, wenn ergriffen, sich weise bemühen, und bei weitem mehr solche, die, wenn ergriffen, sich nicht weise bemühen. Ebenso gibt es nur wenige Wesen, die als Menschen abscheiden, unter den Menschen oder den Himmelswesen wiedergeboren werden. Und bei weitem mehr Wesen gibt es, die als Menschen abscheidend in einer Hölle wiedergeboren werden, in tierischem Schoß oder im Gespensterreich. Selbst, und das als kleine Anmerkung noch, selbst ein Stromeingetretener, der von der Lehre gepackt ist, der schon weiß, aha, hier ist kein Bleiben, hier ist Heil nicht zu finden, also selbst der, der das höchste und letzte Ziel mal ins Auge gefasst hat, selbst da gibt es noch Variantentypen, die dann noch lässig sind, die also immer noch dann so ihre Zeit verdrödeln und ihren Kurs durch Samsara noch länger steuern, als das eigentlich notwendig wäre. Und diese dritte Hemmung, über die wir ja gerade sprechen, ist im Grunde immer akut, solange man sich in der Sinnensphäre aufhält. Da ist die immer sozusagen auf dem Tablett und erst für einen Wiederkehrer ist, oder nicht Wiederkehrer, so muss ich sagen, ist dieses Thema abgehakt. Ich nenne noch drei Beispiele, die jetzt den anderen Aspekt dieser dritten Hemmung uns deutlich machen. Das könnte so lauten, ach, war das gestern wieder ein gemütlicher Abend. Das könnte man doch mal wiederholen. Ne? Oder das Leben hat doch auch seine schönen Seiten. Was habt ihr denn alle nur? Das Leben ist doch schön. Ne? Was meckert ihr Buddhisten denn da immer rum? Und letztes, zum Glück leben wir doch in modernen und aufgeklärten Zeiten. Ja, wir wissen doch heute zum Glück Bescheid. Das ist das, was der Buddha die Müde nennt, ja, Mattheit, Mitta. Und das ist mehr der bejahende Aspekt, die Gierseite dieser Hemmung, die Seite, die sagt, ach, es ist doch schön, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Das ist so das Gemütliche, sich treiben lassen und seinen inneren Impulsen, wenn sie denn auftauchen, nachgeben. Und genau das ist die abschüssige Seite unseres Lebens, ja, wo die schleichende Abwärtsbewegung eingeleitet ist, ohne dass man es merkt, weil man den Trieben, wenn sie sich zeigen, und die zeigen sich ja oft als harmlos oder scheinbar harmlos, einfach so, ja, folgt, wenn man dem Gefälle so nachgibt. Abwärts zu laufen ist halt einfacher, als einen Berg hochzusteigen, das habe ich gestern gemerkt. Also das ist nicht Erschöpfung, sondern ist so das wohlige, bequeme sich niederlassen dessen, der im Grunde satt ist, oder Glaubenssatz zu sein. Und das ist Gefangenschaft, obwohl es den Anschein von Freiheit hat. Nicht wer diese Haltung hat, oh, ich mache, was ich will, ich verwirkliche mich, ja, ich tue, was schön und gut und natürlich ist, ist gerade dadurch in einer Gefangenschaft. Er schätzt sich so ein, als sei er frei, aber Fakt ist, dass er dadurch, dass er den Trieben nachgibt, dass er ihnen immer mehr Körtel gibt und Futter gibt, dass er sie stärkt und dadurch die Gesamtsituation sich eher verschärft. Das kann man auf drei Ebenen beobachten, wenn wir uns verstehen, sozusagen aus westlicher Perspektive, als körperliche Wesen, seelische Wesen und geistige Wesen, kann man das auf diesen drei Ebenen nachvollziehen. Körperlich ist es so eine wohlige Müdigkeit, also so ein befriedigtes Dösen, sich so ein bisschen hin und her räkeln, das ist so eine körperliche Sattheit. Ach, geht's mir heute wieder gut. Ja? Seelisch ist die gemütliche Gemeinschaft, so das sorglose Nichtstun, wenn man die Seele baumeln lässt. Das ist unser Ausdruck dafür. Heute lasse ich die Seele mal baumeln. Lass die doch mal frei. Die soll mal machen, was sie so will, ja, dass es ihr auch gut geht. Oder geistig, ja, das ist wahrscheinlich, nein, das ist sicher das Gefährlichste, wenn die Orientierung auf dieser Ebene nicht stimmt, wenn man eine Weltanschauung hat, wenn man Bilder von der Wirklichkeit hat, die einem genau darin bestätigen. Und da ist die große Krux, die materialistisch, naturwissenschaftlich orientierte Welt, die sagt, na, unser Geist ist abhängig von den Genen, unsere Seelen, unsere Verhaltensweisen, unsere Emotionen und so weiter, die lassen sich zurückführen auf Hormone und Gene und. Ja? Wo sozusagen die Verantwortung abgeschoben wird für unsere Situation auf die äußeren Verhältnisse und wo bewusst oder unbewusst uns suggeriert wird, du kannst im Grunde nichts machen. Entweder die Gesellschaft ist verantwortlich für das, was aus dir wird, oder halt irgendwelche biologischen, chemischen, physikalischen Prozesse. Und in dieser Weltanschauung gibt es ja nicht mal eine Alternative, nicht mal eine mögliche Alternative des Lebens und Erlebens. Die menschliche Dimension, tierische Dimension ist die gegebene schlechthin. Das ist das, was wir Leben nennen. Und wo eine solche Perspektive nicht da ist, wo man sich dann heimisch macht in einer solchen Weltanschauung, ja, wo diese Bilder von Wirklichkeit die einzigen Bilder sind, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, darüber hinauszukommen, weil wir dadurch schon blockiert sind. Bei beiden Formen der Hemmung, die ich kurz skizziert habe, gilt immer, dass man den Trieben der Sinnlichkeit nachgibt. Entweder mehr, indem man Neues abwehrt oder das Gewohnte beibehält, aber es ist immer dasselbe Prinzip, was in mir so an Willensimpulsen aufsteigt, dem sage ich, okay, du hast recht, ich nehme mich ernst, du bist wichtig und richtig und dir gebe ich Futter. Aber wir erkennen in aller Regel nicht gerade die Gefährlichkeit dieser Situation, weil, und jetzt komme ich auf die erste Betrachtung vom Sonntag zurück, diese Haltungen ja Hemmungen sind, obwohl sie uns suggerieren, es geht dir gut, wenn du diesen Dingen folgst, sind diese Haltungen Hemmungen, weil sie uns ja gerade abhalten, das Bessere, das Freiere, das Wohltuendere zu erreichen. Da ist zu wenig Energie für Veränderung, nicht? Gar kein Impuls zum Aufbruch, sondern immer, ja, es war schon immer so, dann kannst du auch so bleiben, es hat sich doch bewährt. Es ist der Widerstand gegen das Richtige und Wichtige und Befreiende, den wir selbst in uns entwickeln. Ein kurzer Dialog einer Devata mit dem Erwachten. Die Devata sagt, Schlaf, Trägheit, Gähnen, Unlust, Faulheit nach dem Essen. Dadurch wird nicht offenbar der edle Heilspfad den Lebewesen. Und der Buddha bestätigt es. Schlaf, Trägheit, Gähnen, Unlust, Faulheit nach dem Essen. Hat man das durch Energie beseitigt, wird der edle Heilspfad gebahnt. Ich komme zu den Gleichnissen, die das Ganze nochmal in der Reihe von Bildern und Metaphern uns näher bringen soll, die ihr zum Teil ja schon kennt. Das erste ist ja der Vergleich mit dem Bodhi-Baum. Dem Baum, der an sich wachsen soll, der aber nicht wachsen kann, weil andere Bäume ihn umschnüren und hindern. Und hier wird von einer Bündelfeige gesprochen, ich kenne diese Pflanze nicht, eine Bündelfeige, die aus der Knospe angeblich die Frucht reifen lässt. Was fehlt, ist die Blüte. Ja? Das, was uns sozusagen gut tut und auch schön ist, wenn man es anschaut. Und das Bild heißt einfach, wo Passivität ist, wo Lethargie ist, wo Müdigkeit ist, kann nichts Vernünftiges erblühen. Ja, es bleibt einfach so im kleinen, alltäglichen, banalen. Es kann nicht etwas wirklich wachsen, was die Menschen erfreut. Die Entfaltung ist gehindert. Das Potenzial, das in dieser Knospe drin ist, nämlich das Potenzial, eine Blüte zu werden, wird übersprungen und die Früchte sind, naja, die sind dann entsprechend. Das Gold, haben wir gestern gesagt, ist ein Metall, das sehr edel ist, aber Verunreinigungen kennt. 5 Verunreinigungen, so wie das Herz 5 Hemmungen als Verunreinigungen kennt. Und für matte Müde, für Lethargie und Trägheit steht hier das Metall Zinn, das selbst matt ist, glanzlos ist, brüchig ist, nicht so wie das schlaffe Gemüt ohne Glanz ist, das nicht leuchtet, das sozusagen die Brüchigkeit des Lebens manifestiert, das uns in der Existenz verharren lässt und nichts anderes darstellt als das Grau und Grau des Lebens. Dann haben wir das getrübte Wasser. Der Topf mit klarem Wasser lässt uns ja unser eigenes Antlitz sehen. Wir erkennen im Spiegel des Wassers die Realität. Wir erkennen das eigene Heil und das fremde Heil. Aber da, wo Trägheit, Müdigkeit, ja, Abgespanntsein vorhanden ist, ist das Wasser mit Moos bedeckt, mit einer Schicht von Pflanzen bedeckt. Kann man leicht nachvollziehen, was da passiert, wenn das Wasser überdeckt ist mit einem Mantel. Ja, kann man nicht mal das Wasser sehen, nicht mal die Oberfläche sehen, geschweige denn, dass man hindurch sehen kann, dass man auf den Grund sehen kann. Und wo der Geist geprägt ist, wo unsere Psyche geprägt ist durch ja, den Mangel von Energie, ist auch keine Möglichkeit, den Geist so zu konzentrieren, auf die Wahrheit so zu lenken, dass man die Dinge sieht, wie sie sind, dass man weiß, wie der eigene Lebensweg erfolgen soll, dass man erkennt, wo das Heilsame und wo das Unheilsame ist. Ein weiches Moosbett kann man sich ja vorstellen, wenn im Wald so ein weiches Moosbett ist. Das lädt ja eher ein, dass man sich hinlegt und ein Nickerchen macht, als dass das einlädt, weiterzugehen. Ja, und so ist das Moos unserer Psyche eher geeignet dazu, uns zum Bleiben einzuladen und nicht den Weg des Buddha zu gehen. Zu einer Zeit, Brahmane, wenn man mit einem von Starrheit und Mattheit gefesselten, gequälten Geistes verweilt und der aufgestiegenen Starrheit und Mattheit Aufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt, zu einer solchen Zeit sieht und erkennt man wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange Zeit memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die nicht memorierten. Es ist, Brahmane, wie wenn da in einem Topfe befindliches Wasser mit Moos und Wasserpflanzen völlig bedeckt ist. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch nun ist es, Brahmane, wenn man mit einem von Starrheit und Mattigkeit gefesselten und gequälten Geiste verweilt. Ein letztes Gleichnis noch in dem Zusammenhang ist die Müdigkeit, die uns in einen Kerker sperrt. Oder anders ausgedrückt, wenn man diese innere Lethargie überwindet, ist wie wenn man aus einem Gefängnis rauskommt. Und ich denke, dieses Bild ist auch sehr plastisch, weil Gefängnis heißt, ich bleibe da, wo ich bin. Ich muss da bleiben, wo ich bin. Ich kann nicht raus. Ja? Und erst wenn sich die Tür öffnet, dann komme ich in die Freiheit, dann habe ich auch die Energie, um in die Freiheit hineinzugehen. Und ich habe mal überlegt, wie viele Varianten es denn gibt von Gefängnissen, von Gefangenschaft. Es gibt sicher viele. Ich habe da mal 4 Varianten aufgeschrieben, die alle in unserem Leben schon mal aufgetaucht sind oder von denen wir erfahren haben. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man schon in Gefangenschaft geboren ist, wenn man die Freiheit gar nicht kennt, weil man dann nie auf die Idee käme, sein Leben zu verändern, weil man gar nicht weiß, dass es eine bessere Alternative gibt. Also wenn man in Gefangenschaft geboren wird und nur die Gitterstäbe kennt, dann ist das so normal, dass man die Gitterstäbe bemalt und sich dann freut, dass es so bunt ist da drin. Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Aber nicht weniger schlimm ist, wenn man, sagen wir mal, in seiner jugendlichen Kraft hinter Gitter kommt. Man kennt die Freiheit, hat sie genossen, kommt dann hinter Gittern und hat nur eine Stunde Auslauf am Tag, so eine Stunde Freigang. Dann weiß man sozusagen den großen Unterschied, dann kann man die Situation beurteilen, dann weiß man, ich bin gefesselt, ich bin gefangen und da ist die Freiheit, nur ich kann nicht hin. Dann setzt sich natürlich unser Geist in Bewegung und fragt sich, wie packe ich es denn, dass sich die Tür öffnet und dass ich raus kann. So, und dann gibt es noch etwas, was ein bisschen fast traurig ist, was wir aber in unserem Leben immer mal wieder beobachten können, dass jemand nach langer Haftstrafe, wenn er dann entlassen wird, plötzlich Angst hat, da rauszugehen. Ja, da sagt er, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Bisher war mein Leben vorgeschrieben, jede Stunde war verplant, das war alles in Ordnung, ich hatte keine Verantwortung. Jetzt bin ich frei, aber ich bin völlig hilflos. Ich weiß gar nicht, wie ich mit meiner Freiheit umgehen soll, ja, wie ich mein Leben gestalten soll. Ich habe gar nicht den Mut, das so anzupassen. Und das ist auch eine sehr schlimme Form dieser Hemmung, ja, dass der Geist zwar sagt, hör mal, da gibt's was anderes und man sieht's auch irgendwo ein. Ja, da ist es hell und da kann ich laufen, wo ich will und da kriege ich all das, was ich mir wünschen kann. Aber der ganze Rest von einem sagt, ach, ich bin aber im Grunde zu ängstlich. Ich kann das gar nicht. Und eine letzte Variante, die liest man auch immer mal wieder in der Zeitung, dass es Menschen gibt, die ab und zu mal so ein kleines Verbrechen begehen, damit sie in den Knast erstmal reinkommen, damit sie in die Unfreiheit kommen. Weil dann wissen sie, da habe ich mein Bett, da habe ich mein warmes Essen, da ist es im Winter warm, der Rest kümmert mich nicht. Ja? Also eine Variante, wo jemand freiwillig, bewusst, willentlich, ja, sich in Gefangenschaft begibt, also in diese, wir müssen es immer übertragen, auf unsere Frage der Hemmung, in diesen Geisteszustand hineinbegibt, nur aus dem Gefühl daraus, da habe ich so ein kleines Nest, da habe ich so eine kleine Höhle, ja, da geht es mir einigermaßen und die Welt wird mir nicht zu viel und nicht zu groß. Wenn man diese Bilder sich nochmal vor Augen führt und diese Unterschiedlichkeit, dann kann man etwas sehen, ja, wie weit gestreut und in vielen, ja, Facetten diese Hemmung der Energielosigkeit, der Starrheit, der Gewohnheit, ja, auch auftaucht. Der Knast wird als was Positives sogar empfunden, nicht? Die Hemmung wird nicht als Hemmung verstanden, sondern als eine Art Schutz, der mich in Sicherheit wiegt zumindest. Kommen wir zur Frage der Ernährung. Ja, was muss man tun, was muss man lassen? Oder wie kommt es, dass diese Geisteshaltung sich stärkt, dass die größer wird? Ihr kennt die Formulierung schon, aber jetzt gucken wir, was die spezifische Nahrung für diese spezielle Hemmung ist. Gleich wie ihr Mönche dieser Körper durch Nahrung besteht, durch Nahrung bedingt besteht, ohne Nahrung nicht besteht, ebenso nun auch ihr Mönche bestehen die Hemmungen durch Nahrung. Bestehen durch Nahrung bedingt, bestehen nicht ohne Nahrung. Was aber ist ihr Mönche die Nahrung, um noch nicht erschienene matte müde erscheinen und erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen? Es gibt ihr Mönche Unlust, Lauheit, Räkeln, Gemütlichkeit nach dem Mahle, Schlaffheit des Gemütes. Was dabei an seichter Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist die Nahrung, um eine noch nicht erschienene matte müde erscheinen und eine erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Oder um eine andere Formulierung noch zu haben. Kein anderes Ding kenne ich, ihr Mönche, wodurch in dem Maße die unaufgestiegene Starrheit und Mattigkeit zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Starrheit und Mattigkeit zu Wachstum und Entwicklung gelangt, wie die Unlust und Trägheit, das faule Recken der Glieder, die Benommenheit nach dem Mahl und geistige Schlaffheit. Denn im geistig Schlaffen, ihr Mönche, kommt die unaufgestiegene Starrheit und Mattigkeit zum Aufsteigen und die aufgestiegene erlangt zu Wachstum und Entwicklung. Um uns das nochmal zu erinnern, ja, Nahrung hat zwei Ebenen. Da gibt es einmal eine allgemeine Bedingung, das ist unsere innere Haltung, Yoniso oder Ayoniso Manasikara, und jeweils eine Situation, in der entweder Achtsamkeit oder Unachtsamkeit eine Rolle spielt. Bei dem Aspekt des Begehrens und bei dem Aspekt der Aversion waren es jeweils äußere Objekte, also entweder ein anziehendes Objekt, das da draußen wahrgenommen wird, oder ein abstoßendes Objekt im Erleben, wozu dann unser Geist gesagt hat, will ich haben, will ich mich mit beschäftigen, wo der Geist sich draufgestürzt hat und das entweder richtig oder falsch behandelt hat. Bei dieser Hemmung merken wir, da ist kein äußerer Anlass, sondern ein Herzenszustand selbst. Das Herz selbst hat unterschiedliche Zustände und da gibt es Zeiten, wo man mehr schlapp ist, nicht? Wo man mehr die Dinge sein lässt, wo man sich eher treiben lässt. Und dann ist entscheidend, wie wir darauf reagieren. Ob wir dem nachgeben, sagen, okay, heute ist Sonntag, bleibst liegen. Ja? Oder ob man sagt, nee, heute ist Sonntag, gerade deshalb stehst du auf, kannst du was machen. Ja? Also die Reaktion auf einen negativen Herzenszustand, ihm weiter freien Lauf geben, das wäre A, Joniso, Manasikara. Oder zu sagen, du bist erkannt, dritte Hemmung, nichts da, ja, Joniso Manasikara und den Versuch aus diesem Herzenszustand rauszukommen. Die Ernährung ist immer sich gehen lassen, so wie es von innen heraus will. Und da habe ich bei Helmut in seinem Buch eine sehr schöne Darstellung noch gefunden, die mich, ja, hat mich wirklich erinnert so an das praktische Leben. Er sagt nämlich, diese Form der Lust an Passivität, die kann man an den drei Tageszeiten auch sehen, beziehungsweise die drei Tagessituationen kultivieren wir entweder so, dass das zunimmt oder abnimmt. Und da sagt er, das fängt morgens an, nicht? Eigentlich ist man ausgeschlafen, aber man dreht sich nochmal rum, ja? Man räkelt sich nochmal ein bisschen. Gerade im Winter ist das warme Bett immer angenehmer, als wenn man an die Bushaltestelle denkt, wo gerade der Wind pfeift. Ja? Und wenn dann einem noch einfällt, was man an dem Tag alles zu erledigen hat, ja, da ist es eh ganz aus, also Decke nochmal über die Ohren und gewartet, ob sich vielleicht die Dinge des Tages von alleine erledigen. Mittags ist das nicht viel anders, man hat gegessen, ja, ist satt. Aber das reicht nicht aus und da wird nochmal so ein bisschen nachgeguckt, ach, wie fühlt sich denn das an, das ist so ganz wohlig, wenn man so satt ist, ja, und da noch vielleicht ein Käffchen danach trinkt und Beine nochmal hochlegt und eine Zigarette trinkt, ein Plauderstündchen oder sowas hat. Das ist die Situation, voller Bauch studiert nicht gerne. Man überlässt sich dem, was der Körper gerade will. Aber ich will auch anmerken, dass man schon unterscheiden muss, ja, ob man wirklich müde ist und sich auch mal hinlegt, weil man Erholung braucht. Ja, das ist was anderes. Oder ob man dieser Haltung nachgibt, naja, ist doch ganz schön auf dieser Welt. Abends ist die Situation so, man kommt nach Hause oder hat zu Hause gearbeitet und sagt, ach, Tag war stressig, jetzt kannst du endlich dir mal was gönnen. Ja, jetzt kannst du mal 5 Grad sein lassen. Man hat sogar ein gutes Gewissen dabei, wenn man sagt, jetzt lasse ich den Dingen mal ihren Lauf, denn ich habe dir den ganzen Tag das und das und das gemacht. Auch da sage ich nochmals einen Unterschied, ob man müde ist abends, wenn man viel gearbeitet hat, oder ob diese innere Haltung, diese Haltung einfach aufkommt, ja, jetzt, ab jetzt nehmen die Dinge ihren Lauf. Wenn man dann statt ein gescheites Buch zu lesen, dann mal sagt, so, hier habe ich 7 elektronische Geräte, 15 Knöpfe, jetzt drücke ich überall mal drauf und gucke, was dann rauskommt. Und wir wissen ja, je mehr Knöpfe man drückt, umso mehr Seichtes kommt, je mehr Programme im Fernsehen sind, umso mehr blödsinnige Programme sind da. Das waren die Varianten von Mattheit und Trägheit mal über den Tag verstreut. Kommen wir zur Überwindung, damit die Dinge nicht schlimm bleiben, sondern dass es zum Besseren wenden. Und da wisst ihr auch im Grunde schon, was ansteht. Ja? Was aber ist, ihr Mönche, der Nahrungsentzug für das Erscheinen von noch nicht erschienener Mattermüde? und für die Entfaltung und Reifwerden erschienener. Es gibt, ihr Mönche, die Art des Aufraffens, die Art des Ausbrechens, die Art des Transzendierens. Was dabei an gründlicher Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist jener Nahrungsentzug für matte Müde. Es ist dasselbe wie vorhin, nur in einer umgekehrten Konstellation. Da wird jetzt gesagt, es gibt diese zwei Grundbedingungen, die Entwicklung verändern. Einmal das, was in unserem Herzen als Möglichkeit immer mal wieder auch aufscheint. Das war vorhin schlichte Neigung, ja, lassen wir doch die Dinge sein. Diese Mattheit. Aber es gibt auch von selbst, kann man fast sagen, in uns immer mal wieder die Situation, wo man sagt, jetzt merke ich gerade, wie es sagt, auf jetzt. Ja, jetzt spüre ich so eine Art Kraft oder einen Impuls, jetzt mache ich es anders, jetzt gebe ich mir einen Ruck, jetzt werde ich die Dinge mal anpacken und sie sollen morgen nicht mehr so sein. Und da kommt es wieder darauf an, wie reagiere ich drauf. Ob man dann sagt, naja gut, lass sein, morgen kannst du es ja auch noch machen. Ja? Also dass man dem dann keine Nahrung gibt, sondern dass man... Oh, das wäre die Alternative, dass man, ach wunderbar, schön, dass ich jetzt diese Energie in mir spüre, da habe ich doch 14 Tage schon drauf gewartet. Ich ergreife die Chance und widme meine Achtsamkeit genau dem und versuche eben den Alltagsgang, den Trott, da wo es geht, Punkt für Punkt mal ein bisschen aufzudröseln und außer Kraft zu setzen. Das soll zunächst mal heißen, dass dieses Potenzial der Veränderung, das Potenzial, dass es anders werden kann, in uns vorhanden ist. Das muss nicht erst künstlich erzeugt werden. Das, was wir Herz nennen, dieses Gesamtpotenzial von Kräften in uns, ist ja so unterschiedlich und so widersprüchlich, dass sowohl das Räkeln da ist, als auch das und jetzt geht's raus. Ja? Wir müssen nur merken, wann ist was da und entsprechend dem einen sagen, nein, geh weiter, du wirst nicht gebraucht. Und dem anderen sagen, schön, dass du da bist, ja, hier, komm raus, ich helfe dir, dass du noch ein bisschen bleibst und dass wir gemeinsam jetzt das mal anpacken. Die Aufgabe wäre, Herz und Geist in so einer Situation bewusst in eine andere Richtung zu lenken und sich dann auch besseren Einflüssen auszusetzen. Eben, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Glotze auszulassen. Nicht zu sagen, ich lenke mich jetzt wieder ab in irgendeine Richtung, sondern ich lasse das mal sein und setze mich bewusst solchen Einflüssen aus, die auch eine gesunde, weiterführende Ernährung für mich bedeuten. Ganz banal. Ich nehme ein Buch in die Hand und lese etwas, was mit inspirierenden Gedanken zu tun hat. Nicht die Zeitung, wo der siebte Mord des achten Tages drinsteht. Ja. Oder dass man sich eine sinnvolle Aufgabe vornimmt, dass man etwas mal anpackt und sich mit einer Sache beschäftigt, wo man das Gefühl hat und auch weiß, das ist etwas Heilsames und hält mich nicht fest in der Alltagsbanalität. Dass man über heilsame Dinge nachdenkt, so wie wir es gestern Abend einfach mal probiert haben oder auch jetzt machen oder sonst, dass man den Geist sich mit Dingen beschäftigen lässt, die ihn wirklich fördern und wachsen lassen und nicht in den Alltagsstrudel von Banalitäten und Dummheiten hineinführt. Dann gibt es darüber hinaus natürlich auch ein spezielles Trainingsprogramm für den eigenen Geist, das der Buddha im Zusammenhang mit seinen Meditationsanweisungen ja auch immer nennt. Und da finden wir eine Standardformulierung, da wo es um den Tathagata-Gang geht, und es in Richtung der Samadhi-Reife geht, dann heißt es ja immer in einer bestimmten Art und Weise und jetzt bezogen auf unsere Hemmung so, matte Müde hat er verworfen, matte Müde entgangen verweilt er, das Licht liebend, achtsam, klar bewusst läutert er sein Herz von matter Müde. Das ist sozusagen der direkte Angriff auf inneren Zustand, der nicht in Ordnung ist. Lethargie hat er verworfen. Das ist immer der erste Schritt. Im Geiste klar wissen, diese innere Haltung taucht nicht. Sie taucht nicht für das Heil. obwohl sie vielleicht noch da ist. Der zweite Schritt, in Situationen hineinzukommen, die auch immer wieder auftauchen, dass diese Form des Beharrens der Lethargie für eine Zeit nicht da ist, zumindest sich auf einer groben manifesten Art. Und dann nachgucken, ja, wo sind die Feinheiten noch in mir? Wo habe ich immer noch und trotzdem noch den Hang? Wo kann ich den Rest dieser Haltung, der ganz tief verborgen noch irgendwo schlummert, auch noch loswerden? Und der beste Weg oder einer der besten Wege, da dran zu bleiben und nicht wieder gleich abzukommen mit seinem Geist, ist eine Art von Dringlichkeit in sich zu erwecken. Ja, zu merken, junge Mädel, es geht um die Wurst. Ja, ich habe nicht unendlich Zeit. Es ist nicht so, dass ich mir das aufheben kann und verschieben kann, bis St. Nimmerleinstag. Jetzt ist eigentlich die Entscheidung oder jetzt steht es an, diese Dinge anzupacken. Das heißt, dass man die gegebenen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die wir relativ gesund sind, ja, die wir in relativ guten sozialen, ökonomischen und Verhältnissen leben, nicht vorüberziehen lassen und Zeiten auf uns zukommen lassen, wo wir alt sind, krank sind, kein Geld mehr haben, Krieg ist, Terror ist und dann überlegen, was hat der Buddha eigentlich gesagt, was ich hätte tun sollen, ja. Es gibt ja die Haltung, auch jetzt genieße ich das Leben, in die Kirche gehe ich, wenn ich alt bin. Ja, da habe ich immer noch Zeit. Und im alten Indien wurde dem Buddha ja schon gesagt, du bist jung, du hast schwarze Haare, du bist im besten Mannesalter. Ja, warum gehst du jetzt in die Hauslosigkeit? Genieß doch das Leben, wenn du mal grau bist, kannst du dich doch immer noch um die wertvollen Dinge kümmern. Und er hat gesagt, nee, jetzt habe ich Energie, ja, jetzt bin ich in der Lage, diese Themen anzupacken und ich warte nicht drauf, bis ich auf dem alten Bett liege oder im Krankenbett und dann merke, ach, hättest du doch früher damit angefangen. Ja. Im Majjhima Nikaya heißt es noch, heute setze ein den Eifer, ja, wer weiß, ob morgen kommt der Tod. Das ist immer die Frage, Memento Mori, denk dran, morgen kann es vorbei sein. Oder wir haben uns gestern am Tisch unterhalten, nee, es kann nicht morgen vorbei sein, es kann vorbei sein, bevor die Glocke um 10 Uhr klingelt. Da kann es schon vorbei sein. Und was man da als Chance nutzt, ist immer eine gut genutzte Chance. Ein Mönch, der häufig von der Vorstellung der Vergänglichkeit erfüllt ist, hat hinsichtlich der Faulheit, Trägheit, Schlaffheit, Untätigkeit und Unachtsamkeit die stärksten Vorstellungen der Gefahr gegenwärtig. Gleich vor einem Mörder mit gezücktem Schwert. Ja, das ist die Haltung, dass man das Gefühl hat, da steht einer mit gezücktem Schwert hinter mir. Also steck dir nicht noch eine Zigarette an, sondern guck, dass du aus dieser Situation herauskommen kannst. Hilfen, um in diesen inneren Entwicklungsprozess zu kommen, sind sicher, dass man sich andere gute Beispiele zum Vorbild nimmt. Zum Beispiel das Leben und die Lehren des Buddha. An ihm zu sehen, wie ist er mit diesen Dingen umgegangen, wie hat er es geschafft, sich aus diesem Kerker der fünf Hemmungen zu befreien und völlig befreit von allen Bindungen und Fesseln sein Leben zu führen. Man kann auch Anklänge und muss sogar Anklänge auch in sich finden. Es ist nicht so, dass wir da keine Ansatzpunkte hätten. Wir haben viele Ansatzpunkte, sonst wären wir zum Beispiel nicht in einem buddhistischen Kontext so integriert. Wenn wir diese Eigenschaften nicht hätten, würden wir heute auf dem Fußballplatz stehen oder sonst wo. Mag nichts übrig bleiben als Haut, Sehnen und Knochen. Mögen Fleisch und Blut im Körper vertrocknen. Was erlangt werden kann durch mannhafte Anstrengung, mannhafte Energie, mannhaftes Mühen, bevor es nicht erreicht ist, soll meine Energie nicht nachlassen. Das war das Motto, das sich der Buddha selbst vor Augen geführt hat. Sagt, ich kann's und ich werde von diesem Sitz hier nicht aufstehen, bevor ich nicht Der Buddha spricht, nicht ich. Ich werde von diesem Sitz unter dem Bodhi-Baum nicht aufstehen, bevor die Erwachung nicht erreicht ist. Ja? Selbst wenn nichts übrig bleibt als Haut, Knochen und Sehnen. Selbst wenn Fleisch und Blut im Körper vertrocknen. Das ist eine Form von Entschlossenheit. Vielleicht kriegen wir die nicht ganz hin. Aber so ein bisschen was an Potenzial haben wir alle und ein bisschen was davon sollten wir auch in dieser Woche noch aktivieren und vor allen Dingen wieder zu Hause. So viel für jetzt.